Weiße Flecken an der Wand von Anne Birk. Aus dem Kapitel Weiße Flecken. Dem französischen Offizier hatte sie nicht geglaubt, kein Wort. Wie hätte sie ihm auch glauben sollen? Der kam und nahm ihre Wohnung in Beschlag, setzte ihr 15 Soldaten ins Haus. Die verfeuerten ihr Holz, schmissen mit ihren Bajonetten nach der Türe, zerschlugen im Suff die Glasscheiben im Flur und stiegen einem in Küche und Schuppen nach. Sie kochten in riesigen Kesseln im Hof und kippten das, was zu viel war, auf den Misthaufen, während die Flüchtlingskinder ringsum nichts zu essen hatten. So jemand wie dieser Offizier hatte er doch keine Belehrungen zu erteilen, jemand, der sie nicht einmal ansah und wie seine Dienstmagd behandelte. Manchmal brachte er einen Freund mit, wenn er zur Inspektion des Hauses kam. Der sprach gut Deutsch. »Mein Freund Maurice ist nicht sehr freundlich zu Ihnen«, sagte er beim ersten Mal. »Sie können das wohl nicht verstehen. Er hat die Lager gesehen, wissen Sie? Das kann er nicht vergessen. Jedenfalls nicht so schnell.« »Was für Lager meinen Sie?«, fragte sie beiläufig. Eigentlich interessierte es sie nicht. »Die Konzentrationslager der Nazis.« »Hat er auch das zerbombte Freiburg gesehen oder Pforzheim oder Ulm?«, fragte sie zurück. »Ja«, sagte Jacques. »Er hat Freiburg gesehen. Es hat ihm nicht gefallen. Aber ein KZ, das ist noch einmal etwas anderes, wie Sie wissen.« »Was soll das anderes sein? Das ist bloß ein Knast, aus dem man wieder rauskommt. Aus einem Luftschutzbunker gibt es keinen drinnen. Das ist der Unterschied.« Der Mann sah sie mit aufgerissenen Augen an. »Aber Sie wollen doch nicht behaupten, dass ein KZ ein normales Gefängnis war«, sagte er entsetzt. »Normal vielleicht nicht gerade«, sagte sie ruhig, »aber eben ein Gefängnis, aus dem man wieder entlassen wurde. Ich kenne zwei, die im KZ waren. Einer wegen total asozialem Verhalten und einer, weil er illegal Flugblätter verteilt hat. Die waren aber nach einem halben Jahr wieder da.« »Und Sie wollen behaupten, Sie wissen nicht, dass man im KZ Menschen umgebracht hat? Nicht nur Dutzende, sondern Hunderte, was sage ich, Tausende?« »Klar«, sagte sie ruhig. »Sie haben den Krieg gewonnen. Sie können alles behaupten, was Sie wollen. Und wir? Wir haben keine andere Wahl. Wir müssen es uns gefallen lassen.« Sie griff zu dem Topf mit kochendem Wasser und stellte das Gas ab. Sie sah ihn an. Er hielt die Hände krampfhaft hinter sich auf dem Rücken, wippte nervös auf den Zehen hin und her und kniff verbissen die Lippen zusammen. »Alle Deutschen, mit denen man spricht, sind vollkommen ahnungslos«, sagte er gepresst. »Keiner hat etwas gesehen, keiner hat etwas gehört, keiner hat etwas gefragt, geschweige denn etwas gewusst.« »Aber Sie habe ich für zu intelligent gehalten, um sich derart dumm zu stellen.« Er drehte sich um und ging, ohne ein weiteres Wort, aus der Küche. Das saß. Die Mengerfrieda war spät abends gekommen, im Dunkeln, wo keiner mehr auf der Straße war, weil niemand Lust hatte, besoffenen Soldaten in die Arme zu laufen. Sie war erstaunt, als sie die Anna mit der Frieda im Hausflur reden hörte. »Sie will zu dir«, sagte die Anna müde und vollkommen gleichgültig. »Sie sagt, sie muss dringend mit dir sprechen.« Die hatte doch keinen Franzosen im Haus. Und ihren Mann hatten sie nur kurz verhört und dann wieder laufen lassen. Was konnte das schon Dringendes sein? Aber irgendetwas war es. So, wie sie auf dem Stuhl saß, die Hände im Schoß knetete und sich immer wieder nervös die strähnigen Haare aus dem Gesicht strich. Die semmelblonde Frieda und strähniges Haar. Nie hätte sie das für möglich gehalten. Auch als sie vom Untergang Ostpreußens sprach, hatte sie frische Dauerwellen gehabt, wie es sich gehörte. »Hör zu«, stieß Frieda hervor. »Es ist wahr und ganz schrecklich. Ich habe es selbst gesehen.« »Was hast du gesehen? Von was redest du überhaupt?« »Vom KZ Schönberg. Sie haben uns dahin gefahren. Ich musste mit, ich war ja die Kassiererin der Frauenschaft. Ein Massengrab haben sie geöffnet, furchtbar. Alle einfach nackt übereinander geschmissen. Und das Schlimmste war, sie waren alle unglaublich mager. Ich habe nicht gewusst, dass man so abmagern kann. Man hat sie richtig verhungern lassen. und dann die Baracken. Dutzende von Menschen in einem Raum auf Pritschen. Das ist jetzt alles leer. Aber es stinkt immer noch. Das ist so ein besonderer Geruch, Menschengeruch, Leichengestank und Desinfektionsmittel. Es wird mir schlecht, wenn ich bloß daran denke. Ich kann einfach nicht mehr schlafen seither. Immer sehe ich diese kahlrasierten, zähnebleckenden Schädel. Sie haben dort eine Krankenstation. Da sehen die Leute fast genauso aus wie die Toten. Ich kann es nicht glauben, was du sagst, sagte sie kalt. Harte Verhöre, die waren nicht zimperlich, ja, aber sowas. Hör zu, sagte die Frieda sachlich. Es gibt nicht nur Baracken und Massengräber, es gibt Regale voller Aktenordner, da steht alles drin. Es gibt von den Bauzeichnungen bis zu den Todeslisten genaue Unterlagen. Und auf allen ist das Hakenkreuz. Der Adler mit dem Hakenkreuz. Sie sah sie an, die Menge Frieda, die sie ob ihrer Blauäugigkeit nie hatte leiden können. Dem, was die Menge Frieda gesehen hatte, traute sie nicht ganz. Die Akten, die sie gelesen hatte, gegen die, das wusste sie, half kein Einspruch. Es hatte sie immer genervt, wie akribisch alles zu Papier gebracht werden musste, auch wenn es nur um eine Sammlung für die Winterhilfe ging. Dann sagte die Frieda, im Osten sollen sie die Juden umgebracht haben. Es sollen Millionen gewesen sein. Da hob sie abwehrend die Hand. Das war wieder so ein kommunistisches Gräuelmärchen. Wie bitte soll man Millionen Menschen umbringen? Tagsüber, wenn sie im Haus herumwirtschaftete, war sie sich sicher, dass das ganz und gar unmöglich war. Aber nachts ließ es ihr keine Ruhe. Sie waren schnell gewesen mit dem Hinrichten. Zwei polnische Fremdarbeiter hatten sie wegen eines gestohlenen Huhns aufgehängt. Die Burschen hatten bloß Hunger gehabt. Die Juden waren verschwunden. Nach Osten, hieß es. Mehr hatte man nicht erfahren. Mehr hatte man nicht erfahren wollen. Nachts kam die Angst. Wenn das wahr war, dann würden sie mit den Nazi-Funktionären abrechnen. Da konnte man lange sagen, als Organisationsleiter einer Provinzstadt hatte er nichts damit zu tun gehabt. Mit Juden schon gar nicht. Wie hatte die Frieda gesagt? Auf allen Akten ist das Hakenkreuz. Der Adler mit dem Hakenkreuz. Wenigstens hatte sie alles Verdächtige mit dem Hakenkreuz verbrannt. Wenn er zurückkam, würden sie ihn sofort verhaften, das stand fest. Etwas hatte sich geändert im Haus. Vielleicht wurde es auch nur zum Alltag, die Franzosen im Haus zu haben und den Offizieren Kaffee zu kochen. Man gewöhnte sich aneinander. Man wusste, was man voneinander zu halten hatte. Colonel Maurice war nicht mehr so hochnäsig. Jacques brachte den Kindern Süßigkeiten. Was sollte man dagegen haben? Einmal sagte er, Maurice möchte wissen, was für Bilder hier vor kurzem an der Wand hingen. Die Bilder meines Mannes und meiner Brüder, log sie. Die beiden Herren sahen einander an. Und warum haben Sie sie nicht hängen lassen? Der Uniform wegen, sagte sie kalt. SA, SS? Fragte Colonel Maurice. Wehrmacht, sagte sie schnippisch. Russland, Eismeer, Balkan. Es ist noch keiner nach Hause gekommen. Beide Herren sahen sich sehr aufmerksam an. Sie hätten die Bilder ruhig hängen lassen können. Wir haben nichts gegen Soldaten. Wie hätte ich das wissen sollen? Fragte sie unfreundlich. Schließlich gibt es auf Wehrmachtsuniformen jede Menge Hakenkreuze. Monsieur Maurice lächelte wieder sein seltsames Lächeln. Da haben Sie recht, sagte Jacques. Auch die Armee stand unter dem Hakenkreuz. Was wussten denn die? Was ging es die an, was für Bilder über den weißen Flecken gehangen hatten? Sie stellte die Tassen auf das Servierbrett und ging in die Küche. Etwas war durch diese Gespräche anders geworden. Seit die Menge Frieda hier gewesen war, konnte sie jedenfalls nicht mehr so selbstsicher und von oben herab antworten. Sie hat mit niemand über das gesprochen, was die Menge Frieda erzählt hatte, außer mit Anna. »Kannst du das glauben?« hatte sie die Anna gefragt. Die hat nur müde den Kopf in die Hand gestützt und auf die Tischplatte gestarrt. »Wenn es die Friedel sagt, ja dann«, sagte die Anna schließlich lahm. Wundern würde es mich nicht. Auch wenn ich es mir nicht vorstellen kann, wundern würde es mich nicht. Zuzutrauen ist es denen. Sie sagte der Anna nicht, was sie hätte sagen wollen. Was heißt hier denen? Wir waren schließlich auch in der Partei. Aber zum ersten Mal war sie froh, dass er immer an der Front gewesen war. Und nicht irgendwo, wo es so sicher war, dass man in aller Ruhe Menschen umbringen konnte. Jahrelang hatte sie alle Frauen beneidet, deren Männer irgendwo weit weg von der Front eingesetzt waren. Wundern würde es mich nicht, zuzutrauen ist es denen. Das sagte die eigene Schwester. Und wenn sie an solche Typen wie den Bremer Gustl und den Schmidt-Christl dachte, dann konnte sie auch nur das Gleiche sagen. So einfach war das auf einmal. Dann wieder wollte sie nichts davon wissen, verwünschte die Menge Frieda, dass sie überhaupt gekommen war. Was ging denn sie das an, wo alle Männer an der Front und verschollen waren? Die wollten bloß von den 50.000 Toten im Feuersturm von Hamburg ablenken. Von Dresden ganz zu schweigen. Sie wollte das alles so schnell wie möglich vergessen. Aber es nagte an ihr. Und es gab Leute, denen sie das einfach zutraute. Von denen man wusste, die wären bei jeder Schweinerei dabei.